Ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Musik im Gespräch. Idealerweise wird es uns in den kommenden 3 Stunden gelingen, einerseits die Wurzeln der musikalischen Praxis und des musikalischen Verständnisses von Luther und seiner Zeit auszuleuchten, das ist das eine, und auf der anderen Seite ein wenig aufzuräumen mit etlichen Mythen, mit etlichen Vorurteilen, aber auch mit etlichen Fehlannahmen, die tradiert weitergegeben wurden über die Generationen und die einiges unseres heutigen Lutherbildes bestimmen. Hier wollen wir also ein wenig Aufklärungsarbeit leisten, aber auch ganz viel zum Klingen bringen. Denn die Musik im Namen Luthers, das ist eine sehr vielgestaltige Angelegenheit, die eine überraschende Formenvielfalt aufweist. Welche Traditionslinien hier in die Gegenwart Luthers und in unsere heutige Gegenwart reichen, das ist heute unser Thema. Ich sage unser Thema, denn ich habe einen berufenen Gast hier im Studio, Konrad Küster. Er ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Freiburg im Breisgau und er ist Autor des Buches Musik im Namen Luthers, Kulturtraditionen seit der Reformation. Ganz herzlich willkommen hier im Studio von Deutschlandfunk Kultur.
Ich freue mich auch.
Herr Küster, wir wollen mal schauen, wo kommt das musikalische Verständnis, die musikalische Basis der Musik Luthers her, das ist das eine. Aber auch welche, ich sag mal, Fehlannahmen oder welche Ideen haben sich sofort gepflanzt über die Jahrhunderte? Könnte man vielleicht einfach mal 2 beispielhaft nennen. Das eine ist der Gemeindegesang. Seit Luther singen die Menschen im Gottesdienst. Das andere ist der Gebrauch der deutschen Sprache im Gottesdienst. Das sind so die beiden, ich sag mal, Grundpfeiler, so ganz große Annahmen. Kann man das so als gegeben voraussetzen und als gültig setzen?
Eigentlich implizieren Sie mit Ihrer Frage schon, dass es nicht so ist. Und tatsächlich kann man ganz direkt sagen, erst einmal, das Gemeindelied im Gottesdienst hat es so nicht gegeben zu Luthers Zeit. Und das andere, die deutsche Sprache, eben auch nicht. Denn man muss sich ja klar machen, die Weltsprache, genauso wie das heute das Englische ist, war in der Zeit das Lateinische. Und das Lateinische musste unterrichtet werden. Das musste in den lutherischen Kreisen genauso wie in den vorreformatorischen Kreisen einfach präsent sein. Die Leute mussten international sich verständigen können und auch verstehen, was die anderen sagten. Deshalb die Lateinschule. Und in der Lateinschule wurde Medienvielfalt betrieben. Man lernte nicht nur Grammatik, sondern man lernte die grammatikalischen Konstruktionen auch beim Singen. Deswegen, je größer eine Lateinschule war, desto lateinischer war der Gottesdienst. Und je weiter man dann nach Wittenberg geht, in der Universitätsstadt, ist vollkommen klar, dass dort ein Gottesdienst auch durchgehend lateinisch sein konnte, sodass sogar das, was man ein bisschen als großen Pluspunkt sehen kann, nämlich dass die Gemeinde das Glaubensbekenntnis selber singt, als Lied »Wir glauben alle an einen Gott«, dass das an den großen Festen wiederum durch Lateinisches ersetzt wurde.
Das bedeutet, diese Ambivalenz Deutsch-Lateinisch ist auch hinterlegt mit der Ambivalenz Peripherie und Zentrum?
Ein Stück weit mit der Frage Peripherie und Zentrum, ganz klar. Andererseits waren charakteristische Bestandteile des Gottesdienstes tatsächlich natürlich in der Volkssprache, nämlich die Lesungen und die Predigt vor allem, auch die Gebete. Das, was aber als normale, herausragende musikalische Bestandteile drin war, das war Lateinisch.
Letztlich auch eine Fortsetzung einer Traditionslinie und diese Vorstellung, die man so hat, da kommt Luther und jemand packt so die große Schere aus und es entsteht der Bruch, es entsteht der Schnitt, das wäre dann zu vereinfachend oder schlicht falsch gedacht.
Das ist eigentlich 19. Jahrhundert. Das ist die Projektion ex post. Es ging ja nicht darum, die Reformation zu machen, sondern es ging darum, die Kirche zu reformieren. Und da muss man sich dann fragen, an welchen Punkten bestand denn Reformbedarf? Reformbedarf bestand eben nicht bei der Kirchenmusik. Reformbedarf bestand auch nicht bei den einzelnen Komponenten des Gottesdienstes als eines Ganzen, sondern Reformbedarf bestand zuallererst bei der Frage von Ablass, bei der Frage, wie steht man zum Fegefeuer, wie steht man zur Erlösung, wie steht man zu der Frage, das ist die Fortsetzung davon, des Abendmahls. Ist das Abendmahl ein Opfer oder ist das Abendmahl eine Erinnerungsveranstaltung an den Kreuzestod Christi und damit etwas, das auf die Erlösungslehre verweist? Das sind Punkte, an denen sich das tatsächlich verändert hat. Es gibt auch Sachen, die mit Reformation zu tun haben, aber gar nicht mit Luther. Zum Beispiel war der Kalender in Unordnung geraten und man feierte Weihnachten einfach nicht mehr da, wo es war. Und das ist ja eigentlich schrecklich, das Fest des Herrn nicht da zu feiern, wo es hingehört. Das sind Dinge, die haben die Lutheraner eigentlich überhaupt nicht gestört. Deswegen sind da ganz, ganz viele Komponenten nebeneinander. Die Punkte, an denen wirklich Reformbedarf bestand, die Punkte, an denen Luther Reformbedarf sah und die Punkte, an denen man in der Rückschau glaubte, dass Reformbedarf bestanden haben müsste. Und dieser Reformbedarf im Gottesdienstlichen, im Kirchenmusikalischen, der bestand schlichtweg gar nicht.
Also das angesichts derart gravierender theologischer Herausforderungen, wie Sie sie gerade skizzieren, sind musikalische Fragen dann bestenfalls Detailarbeit oder nachgeordnete Fragestellungen, die natürlich ihre Gravität bekommen über die Jahrhunderte. Aber so, wenn man wirklich das Zeitfenster dann mal öffnet und auf diese Lutherzeit kommt, dann doch eher an nachgeordneter Stelle standen.
Ja, insofern ist es auch ganz naheliegend, was an lutherischer Kirchenmusik in die Länder herausgeschickt wurden. Georg Rau, der Notendrucker in Wittenberg, hat Stücke zusammengestellt, die für die lutherische Praxis besonders gut geeignet zu sein schienen. Georg Rau ist nicht einer der allerersten Notendrucker, aber einer derjenigen, die sich auf die Spur gesetzt hatten, als man das dann etwas einfacher machen konnte als mit der alten Holzschnitttechnik. Als das leichter machbar war, war Georg Rau eben da. Und dann hat er verbreitet. Und das ist eben auch nicht der Schnitt, mit dem man nun sagen kann, Leute, hier kommt wirklich was Neues, sondern das Neue, das kommt, ist der Notendruck und nicht eine neue Kirchenmusik. Die Kirchenmusik ist im Grunde genommen das, was vorher da gewesen war.
Wir verschaffen uns, glaube ich, einen klingenden Eindruck von einem dieser Liturgiedrucke aus der Werkstatt von Georg Rau. Konrad Rein, einer der Komponisten mit den Lebensdaten um die Wende zum 16. Jahrhundert hinzu mit einem Introitus Resurrexit, das Ensemble Musica Fiata Kopenhagen unter Leitung von Bo Holten. Ein Introitus Resurrexit von Konrad Rein, hier gesungen vom Ensemble Musiker Ficta Kopenhagen unter Leitung von Bo Holten, eine Aufnahme, die relativ frisch auf dem Markt ist. Ja, Konrad Küster, ein Introitus, der durchaus noch ganz aufgeladen ist von musikgeschichtlicher Tradition. Wie verorten Sie ein solches Stück vor dem Hintergrund dieser lutherischen Musikinitiativen?
Ja, das ist der Introitus zu Ostern, zum Ostergottesdienst. Und das, worum es ging, war, dass dieser Introitus dran war. Der steht auf dem liturgischen Programm. So geht ein Ostergottesdienst los mit diesem Introitus. Und weil es Ostern ist, als eines der Hochfeste, kann man ein bisschen mehr Schmuck und Zierde in den Gottesdienst reinbringen. Deswegen wird es mehrstimmig. Das, was wir gehört haben, ist tatsächlich ein gregorianischer Introitus. Die gregorianische Melodie liegt die ganze Zeit im Sopran. Etwas anderes singt der Sopran nicht und der wird in den Unterstimmen begleitet. Also, im Grunde genommen im großen Stil Spätmittelalter. Und das kommt auch insofern hin, als Konrad Rein ein Musiker ist, der 1522 etwa gestorben ist. Er starb also 5 Jahre nach dem Thesenanschlag. Das ist natürlich eigentlich keine lutherische Musik. Konrad Rein war ein Musiker, der in Nürnberg gewirkt hatte. Er stammte aus Arnstadt, da wo später Bach einmal tätig war, wirkte dann in Kopenhagen. Und er war unter anderem der Lehrer von Hans Sachs. Also deswegen, man ist da ganz mittendrin in dem Geschehen der Zeit um 1500, ohne dass das nun in irgendeiner Hinsicht direkt etwas mit lutherischer Reformation zu tun hat.
Aber es ist ja hochinteressant, dass so eine Art, ich sag mal, tradiertes Wasserzeichen in Form dieses gregorianischen Chorales hier mit transportiert wird, als direkter Transmissionsriemen der musikalischen Vergangenheit. Bei unserem nächsten Stück ist das ähnlich, wo ein Werk von Josquin de Pré als Basis für eine Bearbeitung von Setus Calvisius dient. Praeter Rerum Serium, hier mit dem Kammerchor Josquin de Pré unter Leitung von Ludwig Böhme, eine Aufnahme vom Schützmusikfest aus dem Jahr 2014 im Dom zu Zeitz. Situs Calvisius, Annäherung an Josquin de Pré, Praeter Rerum Seriem. Hier mit dem Kammerchor Josquin de Pré unter Leitung von Ludwig Böhme. Ja, Konrad Küster, auch hier nochmal ein Nachklingen, ein Nachhallen dieser mittelalterlichen Musik in der Musik zu Zeit Luthers. Wie ist der liturgische Standort von solcherlei Klängen?
Also es ist zunächst einmal ein Hymnus, es ist eine Dichtung und mit diesen Dichtungen hatte das Trienter Konzil große Schwierigkeiten. Die katholische Kirche hat auf diese Weise nach 1563 diese Hymnen eigentlich komplett aus der Kirche rausgeworfen. Die Lutheraner hatten daran irgendwie Spaß. Das gehörte mit zu der Kirche, die sie eben weiterhin vertraten. Ob vor 1517, nach 1517 oder nach 1563, vollkommen egal. Das, was eigentlich das Entscheidende ist, das ist, dass Josquin für Luther so etwas wie der Lieblingskomponist war. Der Notenmeister, sagte Luther einmal über Josquin. Für Luther klang Josquin wie Evangelium. Das ist alles so, wie es sein muss. Es kommt einfach so gelaufen. Es ist ein ästhetischer Genuss für Luther. Andere Komponisten, bei denen merkt man, dass es irgendwie hakt und dass da das Menschenwerk drin sitzt. Luther hat tatsächlich unterschieden zwischen Evangelium und Gesetz. Bei den anderen, da ist das wie Gesetz. Aber bei Josquin läuft es wie Evangelium. Und Josquin ist auf diese Weise durch Setus Calvisius, Thomaskantor der Zeit um 1600 in Leipzig, ist durch Calvisius in die Musikpraxis des Luthertums für Jahrzehnte, für Generationen gekommen. Dadurch, dass Calvisius eine große Musiksammlung anlegte, als er, bevor er nach Leipzig ging, in Schulpforta Kantor war. Das ist das, was das berühmte Florilegium Portense, die Blütenlese von Schulpforta wurde, die von seinem Schüler Erhard Bodenschatz herausgegeben wurde. Diese Sammlung wurde auch noch in den 1750er Jahren benutzt. Dieses Stück ist tatsächlich präsent geblieben für die Lutheraner dank dieses Drucks für noch rund 150 Jahre. Also die Tradition, dass dieser Lieblingskomponist Luthers da war, blieb auf diese Weise.
Was genau war die Rolle von Situs Calvisius bei dieser Annäherung an Josquin de Pré?
Er hat es im Grunde genommen nicht sehr bearbeitet. Er hat ein bisschen dran rumgeschraubt, so wie man mit Musik eigentlich in der Zeit grundsätzlich arbeitete. Eigentlich blieb es im Wesentlichen bei der Substanz von Calvisius und bei der Substanz von Josquin. Und Calvisius hatte im Grunde genommen ein Interesse daran, ein modernes Kirchenmusikrepertoire für Sachsen zu schaffen. Denn das, was man erlebt hat durch die Drucke von Georg Rau, das war etwas, das eine gewisse Form von Bestandskraft entfaltete. Und in der sächsischen Schulordnung von 1580 heißt es, die Kantoren sollen nicht komponieren. Sie sollen nicht ihre eigenen Werke aufführen, sondern die bewährte Musik. Die Musik von Josquin, von Orlando di Lasso und von Clemens non Papa. Das ist zum Teil etwas jünger als Josquin, das ist auch Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden. Aber dieses Kompositionsverbot, diese Abneigung dagegen, die musste ein Stück weit aufgebrochen werden, weil es nämlich außenrum um Sachsen herum tobte und brannte und so weiter. Man hatte italienische Musik kennengelernt und man wollte neue Sachen haben, man brauchte Doppelchörigkeit und alles Mögliche. Und Calvisius kam aus dieser neuen Richtung und hat in Schulpforta zunächst einmal ein bisschen gezündelt und das Feuerwerk ist dann eben durch seinen Schüler Bodenschatz losgegangen. Und da hat dieser Josquin einen Ehrenplatz.
War das dann ein Gegenstand einer regelrechten ästhetischen Diskussion? Weil da treffen ja wirklich gewaltige Gestaltungskräfte aufeinander. Einerseits natürlich diese neuen Einflüsse, die man bestimmt in irgendeiner Weise transformieren möchte. Auf der anderen Seite dieses Gebot, sich in der Musikgeschichte der Vergangenheit zu bedienen. Das sind ja dann doch schon sehr gegensätzliche ästhetische Positionen. War das Gegenstand einer Diskussion oder lief sowas parallel nebeneinander her?
Es lief relativ weitgehend parallel nebeneinander her. Man muss sich vorstellen, dass die gesamte kirchenmusikalische Situation ja nicht darauf ausgerichtet war, schöne Kirchenmusik oder so zu präsentieren, sondern es war ein Messbuch. Es war wie ein liturgisches Buch, aus dem gesungen wurde, Jahr aus, Jahr ein. Und auf die Weise war die Bestandskraft einfach gegeben. Und genauso wie man dieselben Predigtexte hat, genauso tauchten eben die Kompositionen auch Jahr für Jahr wieder auf. Insofern war man ein Stück weit gefangen in diesem musikalischen Repertoire. Damit sich das erstmal entwickelte, musste tatsächlich immer wieder mal etwas von außen kommen, bei dem dann klar wurde, wir wollen es gerne anders haben.
Victime Pascali laudes, immolent Christiani.
Auch das eine Episode aus dem Liturgiedruck von Georg Rau. Johannes Alectorius Victime Pascali Laudes, Musiker Ficta Kopenhagen unter Leitung von Bo Holten. Ja, da hat man sehr schön diese beiden Bestandteile gesehen, der einstimmige Choral, aber auch diese mehrstimmige Ausformung, die in, wenn man es mal so aus heutiger Sicht auch vom Ästhetischen her betrachtet, in einer ganz wunderbaren, sehr genau abgezirkelten ästhetischen und proportionalen Relation zueinander stehen. Also dieses mensurale Denken scheint da ja noch sehr, sehr stark vorhanden zu sein.
Ja, das ist sehr stark. Und es war eine ganz vielfältige musikalische Konstellation. Man muss sich vorstellen, in dem Gottesdienst wurde alles gesungen. Mit einer einzigen Ausnahme, die Predigt wurde gesprochen. Es wurden die Gebete gesungen auf einen Ton. Es wurden die Lesungen gesungen auf festgelegte Melodieverläufe, an denen man feststellen konnte, ob es sich um eine Frage handelte oder ob es sich um einen Beitrag eines Redenden im Evangelium handelt, ob der Redende Christus war oder ein anderer. Das kriegte man anhand dieser musikalischen Formung mit. Wir haben ein bisschen die Erfahrung, dass man Kyrie und Gloria der Messe hintereinander wegmusiziert. Ja. Aber vorneweg wurde ja auch der Introitus musiziert. Und nach dem Gloria wurde ein Gebet gesungen. Und so ging das den ganzen Gottesdienst über weiter. Es gab eigentlich immer irgendetwas Neues, Gesungenes zu hören. In unterschiedlichen Stilen. Selbst wenn das beherrscht wurde eigentlich von einer Musikkultur der Zeit um 1500, 1520. Alectorius war möglicherweise Leipziger Thomaskantor, der Nachfolger von Georg Rau in dem Amt. Und ja, er hat zum Teil auch firmiert unter Johannes Galliculus. Das scheint wohl dieselbe Person gewesen zu sein. Aber wie gesagt, alles gesungen und dieser Wechsel zwischen solistischen und mehrstimmigen, das ist das, was den ganzen Gottesdienst durchzog. Und dann kam das eine herausragende lutherische Ereignis, das war die Predigt, die eben nicht nächstes Jahr wieder gleich ist, sondern sich dann wieder auf etwas Neues bezieht.
Wenn man sich diese vielfältigen musikalischen Bestandteile anschaut, dann müsste man doch fast schon konstatieren, dass der Kanon des Ordinarium Missae vor diesem Hintergrund schon eine relativ entkernte Geschichte im weiten Rund des kirchenmusikalischen Geschehens ist.
Ja, das Ordinarium Missae ist eingefügt in das, was Proprium ist. Proprium heißt das eigene, das ist das, was jeden Sonntag, jeden Festtag als etwas Spezielles zugehört. Und das Wichtige an dieser Sequenz, Ostern, Victime Pascali Laudes, ist, dass grundsätzlich Mehrstimmigkeit und Einstimmigkeit in Wechsel treten sollten. Das hat man regional unterschiedlich gemacht. In manchen Regionen war es auch die Orgel, die eintrat, vor allem im nördlicheren Deutschland. Mecklenburg hat ganz klare Vorschriften dazu gehabt, wann die Orgel, die in der Sequenz spielt, und wann der Schulmeister was singt. Ob die Orgel auch etwas musizieren darf, bei der der Text, etwas, dessen Text nicht anderweitig in dem Gottesdienst vorkommt, oder ob der Schulmeister den Text anschließend noch nachzuliefern hat, damit der Text auf jeden Fall da war. Das waren alles letztlich theologische Überlegungen, nicht in dem Sinne im großen Stil ästhetische, kompositorische oder so. Es war tatsächlich der Gottesdienst, um das es ging.
Das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion, die Rolle, die Gestalt und die Ausarbeitung des Textes innerhalb dieses liturgischen Funktionszusammenhanges. Sie haben die Orgel erwähnt. Ein solches Schlaglicht gibt es von Hieronymus Praetorius, Christe Sanctorum, Praetorius einer der wichtigen Komponisten im norddeutschen Frühbarock, hier in einer Einspielung mit dem Ensemble Weserrenaissance Bremen unter Manfred Cordes. Christe Sanctorum von Hieronymus Praetorius, norddeutscher Frühbarock. Auch hier eine Alternatimpraxis, die auf den ersten Blick vielleicht etwas überraschen mag. Die Choralmelodie auf der einen Seite, angereichert durch relativ ausgiebige Orgelbespiegelungen. Wie passt das zusammen, dieser große Instrumentalanteil mit der Textbezogenheit der lutherischen Gedankenwelt?
Also auf der einen Seite ist das wieder einer der Punkte, an denen man die Sache ein bisschen brechen lassen muss. Die Textbezogenheit der lutherischen Gedankenwelt ist vielleicht gar nicht so stark und das Instrument ist viel wichtiger. Darauf werden wir im weiteren Verlauf der Sendung auch kommen. Das, worum es vor allem ging, ist, dass ein Gottesdienst, in dem es, wie das Motto der EKD für dieses Jahr heißt, allein durch das Wort, darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging um allein durch die Schrift. Sola Scriptura, das ist das Schlagwort von Luther. Und wie man die Schrift transportiert, lässt sich durch Bilder von Lukas Cranach machen. Das lässt sich machen durch Musik. Und selbstverständlich braucht man im Sinne einer modernen Pädagogik durchaus, noch einmal hinterlegt, braucht man Zeiten, in denen man mal drüber nachdenkt, was man gerade an Wortbotschaft gehört hat.
Also fast schon eine Art didaktische Anreicherung dessen, ja, was da verkündigungsmäßig geschieht.
Ja, und deswegen wurde der Musik, der reinen Instrumentalmusik, auch ein Verkündigungscharakter beigemessen. Ganz typisch war es, dass man nach der Predigt Orgelmusik hörte. Da wusste man dann genau, worüber man nachdenken sollte. Es gab auch Schriftlesungen, nach denen die Orgel gespielt wurde. Die Orgel spielte nach etwas. Sie spielte nicht vor und nach dem Gottesdienst. Für so etwas hätte man die Orgel nicht missbrauchen dürfen. Die Orgel war eine Zierde, sie war ein ganz herausragender Schmuck. Und sie diente auch nicht zur Einleitung von Liedern, denn die Lieder, die gab es im Gottesdienst nicht. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie wir das annehmen. Es gab einzelne, aber die hatten eine ganz andere Funktion. Und hier ein solcher Hymnus, wiederum Musik, die durch das Trienter Konzil aus der Liturgie verbannt war. Bei Hieronymus Praetorius sicherlich in den 1590er oder in den Jahren kurz nach 1600 entstanden, spielt das eine ganz herausragende Rolle im Gottesdienst. Auch 100 Jahre nach dem Thesenanschlag geht es ohne die alten Hymnen, ohne die lateinischen Hymnen im lutherischen Gottesdienst demnach nicht. Das war das, woran man Interesse hatte. Man hatte Interesse an dieser Orgelmusik. Man hatte Interesse daran, dass die Orgel einen zum Nachdenken zwang. Und das war auch noch 100 Jahre später so, als ein Organist im südlichsten Dänemark in Mølletønder bei Tondern in einem Gottesdienst vom Schlag getroffen wurde. Das steht im Totenbuch so drin. Wenig später war er dann tot und der Totenbuchführer schrieb rein, er wurde vom Schlag getroffen, während er auf der Orgel das Vaterunser auslegte. Es ist tatsächlich Auslegung, was die Orgel macht.
Das Postludium war die musikalische Interpretation.
Ja.
War das kodifiziert in seinem liturgischen Gebrauch oder war das eher eine Tradition, ein Gebrauch?
In der Hamburgischen Kirchenordnung von 1556 steht das drin, dass nach dem Vaterunser, das am Ende der Predigt gesprochen wurde, dass da die Orgel spielte. Das hat auch einen gewissen zeremoniellen Sinn natürlich. Da muss der Pfarrer von der Kanzel runtersteigen und währenddessen soll die Gemeinde nicht tuscheln. Also muss sie etwas anderes zu hören bekommen und das kann man gut dafür nutzen, dass die Gemeinde sich da auf die Predigtinhalte besinnt. Wir alle denken irgendwas, wenn wir Musik hören und die Theologie ging eben davon aus, dass wenn man dann schon in der Kirche war, wenn man gerade etwas hingeworfen bekommen hatte, einen solchen geistlichen Brocken, dass man sich dann damit auch nochmal beschäftigte und nicht damit, ob das Mittagessen dann irgendwann schmecken würde oder wie es damit stehen würde.
Wir werfen mal einen kleinen Blick in die Richtung dessen, was man ja so als klassischen, als typischen, typvollen Gemeindegesang auch heute auffasst. Einfeste Burg, das preußische Te Deum, ein Chorlied hier in einem Satz von Johann Walter, Peter Kopp und das Vokalkonsort Dresden. Johann Walters Satz des Chorals Einfeste Burg, hier mit dem Vokalkonsort Dresden, unter Leitung von Peter Kopp. Konrad Küster ist bei mir im Studio. Wiedererkennbar lutherisch, wie neuartig war die Musik im Gottesdienst der Lutheraner wirklich? Dieser Frage gehen wir hier in unserer Ausgabe von Musik im Gespräch nach. Herr Küster, in Ihrem Buch Musik im Namen Luthers, Kulturtraditionen seit der Reformation, beschreiben Sie eine sehr einprägsame Szene, wonach gerade diese Gesangspraxis zur Lutherzeit ganz entscheidend auf die Schultern von Schülern geladen wird. Also so der Schuljunge als Träger der vokalen musikalischen Praxis. Wie kam dieser ja doch auf den ersten Blick etwas ungewöhnliche Verantwortungsübertrag zustande?
Es ist zunächst einmal der didaktische Gedanke, der bei Luther dahinter liegt. Er möchte gerne, dass die Schrift, die Bibel, in die Köpfe der Menschen reinkommt. Das erreicht er nicht bei den etwas Älteren, Das erreichte am leichtesten bei denen, die zur Schule gehen. In einer Religionsschule, in einer Konfessionsschule, wenn man so will. Und dort sollen die Schüler möglichst viel von biblischer Botschaft mitnehmen. Nun war Luther nicht zimperlich, wenn es ums Übersetzen ging. Ein feste Burg ist unser Gott ist nicht von Luther als Kampflied geschrieben worden, sondern es ist der 46. Psalm. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Das ist der Gedanke, der eigentlich dahinter steht. Aber Luther hat eben interpretierend übersetzt. Es ging nicht darum, dass er einen Psalm nur bereimt hat. Und diese Lieder prägen sich viel leichter ein als die originalen Bibeltexte, das ist ja klar. Und deshalb hatten diese Lieder ihren Platz, erstens in der Schule und zweitens im privaten Haushalt. Wenn man sich in irgendeiner Weise mit diesen biblischen Inhalten zu Hause, beim Arbeiten oder sonst wie beschäftigen wollte, dann hatte man auf die Weise Lieder. Das war im 16. Jahrhundert sowieso ganz verbreitet.
Vom funktionalen Befund dann aber eher so das klassische Erbauungslied.
Vom funktionalen Befund her auch das, was man vor sich her singt. Das, was einem im Kopf hängen geblieben ist, weil man es irgendwann mal gelernt hat. In der Schule haben die Schüler diese Lieder gelernt, so dass sie ihnen anschließend zu den Ohren rauskamen. Das ist ganz klar. Sie konnten die auswendig und zwar lebenslang. Und auf diese Weise hatten sie auch die Glaubensbotschaft mit verinnerlicht. Und wenn man dann ein Kampflied der Reformation, ein wiedererkennbares Lied der Reformation der Lutheraner singen wollte, dann ist ganz klar, dass solche Lieder auch auf der Straße gesungen worden sind. Aber in der Kirche hatte ein feste Burg ist unser Gott keinen liturgischen Platz. Das kam so nicht vor. Lieder, die im Gottesdienst vorkamen, wurden gesungen während des Abendmahls. Deswegen, weil das Abendmahl im liturgischen Sinne eine andere Funktion erhalten hatte und die alten vorreformatorischen Gesänge zum Abendmahl an dieser Stelle nicht mehr gesungen werden konnten. Deswegen sangen die Schüler, die nicht zum Abendmahl gingen, an dieser Stelle die Lieder, die auf die Passion Christi verweisen. Keiner, der zum Abendmahl ging, musste selber ein Gesangbuch bei sich tragen oder ein Lied memorieren. Jeder, der zum Abendmahl ging, sollte sich ja aufs Abendmahl konzentrieren und nicht darauf, dass da ein neues Lied gesungen wurde.
Als pädagogisch-didaktisches Vehikel auf der einen Seite, als Volksgesang auf der anderen, aber wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere an meine als Katholik zugegebenerweise eher spärliche Erfahrung mit protestantischen Gottesdiensten, ein feste Burg ist unser Gott und der Gottesdienst, zumindest im preußischen Kulturraum, halte ich für sehr, sehr eng miteinander verbacken. Wo war denn der Zeitpunkt, wo dieses Lied, dieser Gesang dann doch letztlich Eingang findet vom privaten Gebrauch hinein in die gottesdienstliche Realität?
Auf jeden Fall ist das dieser preußische Gedanke des 19. Jahrhunderts, der sich letztlich festmachen lässt, auch im Reformationsjubiläum 1817. Aber es war auch schon vorher. Es gab im späten 18. Jahrhundert fundamentale Reformen sämtlicher Gesangbuchlieder. Sie wurden alle umgedichtet. Und im oldenburgischen Gesangbuch aus dieser Zeit, also grob gesagt um 1790, ist ein feste Burg ist unser Gott als einziges Lied im Originaltext beibehalten worden. Das einzige Lied, das so blieb wie vorher, mit einer entschuldigenden Fußnote, dass man es nicht bearbeitet habe wegen des großen Mutes, den Luther als sein Dichter hier gezeigt habe. Insgesamt ist diese Praxis mit dem Gemeindelied etwas ganz Schwieriges eigentlich, denn es hat im mittleren 17. Jahrhundert unzählige neue geistliche Lieder gegeben. Hunderte bis an die 1000 Lieder standen in einem Gesangbuch. Gesungen in der Kirche wurden, wie ein sächsischer Pfarrer Christian Gerber berichtet, außerhalb der drei Hochfeste Weihnachten, Ostern und Pfingsten nur 8. Keine anderen. Und er sagte, warum machen wir das nicht? Warum ziehen wir diese Lieder nicht rein? Und dann geht eine gewisse Form von Luther-Interpretation los, dass man sagt, Luther wollte doch A, die Volkssprache, B, das Volk beteiligen. Er hat gesagt, er wolle gerne Gesänge auf Deutsch haben. Ja, er wollte auf der einen Seite die Psalmlieder haben, damit man die Psalmen verinnerlicht. Auf der anderen wollte er die gregorianischen Bestandteile der Messe auch auf Deutsch anbieten können. Ein Projekt, das relativ schnell fallen gelassen wurde. Aber insgesamt ist erst diese Umbewertung in der Zeit um 1700 etwas, das das Bewusstsein eines Gemeindeliedes, eines ganz breiten Gemeindeliedes verändert hat. Vorher durfte man im Gottesdienst nicht mal ein Gesangbuch dabei haben, weil man das bitte auswendig zu lernen hatte und auswendig zu können hatte, was da gesungen wurde. Wer mit dem Gesangbuch kam, der wurde bestraft. Nun auf einmal brauchte man es, weil die Varianz der Lieder so groß war. Man kann dazu noch eine Geschichte erzählen, die aus den Niederlanden stammt. In den Niederlanden musste man bei der Einführung des Calvinismus den Genfer Psalter auswendig lernen. 150 Psalmen, die ursprünglich auf Französisch nicht nur gedichtet, sondern auch komponiert waren, sollten mit der niederländischen Sprache verschmolzen werden. Das mussten die Gemeinden erst einmal lernen. Organisten spielten samstagnachmittags die Lieder in großen Veranstaltungen vor. Und weil es den Organisten zu langweilig war, nur die Lieder zu spielen, haben sie Variationen gespielt. Auf die Weise verinnerlicht man das auch. Aber das reichte nicht, vor allem in den Dörfern nicht. Und es gab dann einen Pastor in der Gegend von Groningen, später an der Außenems tätig, der sagte, lasst doch die Orgel mitspielen. Ein Sonderfall, dass die niederländischen Calvinisten die Orgel in der Kirche gelassen hatten, weil sie das eben brauchten, um die Melodien auch einstudieren zu lassen. Lasst die Orgel mitspielen, dann kriegen wir das erste Mal ein Tempo hin, bei dem die Gemeinden den Text dieser Botschaft mitverstehen. Das heißt, vorher sang der Schulmeister den ersten Ton. Die Mehrheit der Gemeinde musste sich bei diesem Ton einfinden. Wenn es soweit war, konnte man zum zweiten Ton fortschreiten. Und so weiter durchs ganze Lied hindurch. Solche Geschichten gibt es aus dem Luthertum nicht.
Mühsamstes Durchbuchstabieren.
Ein mühsames Durchbuchstabieren, so etwas gab es im Luthertum nicht, woran man deutlich sieht, dass diese Fiktion des schlagartigen Befreiens einer Gemeinde zum Gemeindegesang so nicht funktioniert haben kann. Es gab ganz wenige Lieder, wiederkehrende Lieder, die die Gemeinde sang. Sie konnte in der Sequenz konstante Anteile singen. Sie konnte das Glaubensbekenntnis singen. Wir glauben alle an einen Gott. Und sie konnte jeweils Schlusslieder singen. Wenn die Orgel nach der Predigt nicht spielte, konnte man ein Lied singen, das immer dafür geeignet war, sich auf die Predigtbotschaft zu besinnen. Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Man konnte am Ende des Gottesdienstes singen, verleih uns Frieden gnädiglich. Das hatte man relativ drauf, dass es diese Lieder gab. Und mehr gab es dann eben auch nicht.
Eine ganz bestimmte Verwendungsspielart werden wir uns in der kommenden Stunde von Musik im Gespräch vornehmen, nämlich Musik für und rund um das Sterben. Jetzt gibt's erstmal Nachrichten, danach geht's weiter hier mit Musik im Gespräch.